Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
Mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder reinhört in diese besondere Folge. Denn das hier ist schon die 50. Ausgabe von Die letzte Flasche. Und wie es sich für so ein Jubiläum gehört, will ich ein bisschen mit euch zurückschauen auf die letzten 3 Jahre und natürlich auch voraus. Aber natürlich mache ich das auch in der Jubiläumsfolge nicht alleine, sondern mit meinem Gegenüber und seiner letzten Flasche. Mein heutiger Gast ist gebürtiger Berliner und ein echter Experte für Essen, Trinken und Genusskultur ganz allgemein. Denn er schreibt fast täglich darüber. Es gibt kaum jemanden sonst, mit dem ich so viel Wein gemeinsam verkostet habe. Auf Reisen und auch bei vielen Probengelegenheiten in Berlin treffen wir uns immer und immer wieder. Ich spreche natürlich von einem lieben Kollegen, dem Redakteur für Kultur und Genuss beim Berliner Tagesspiegel, Ulrich Amling. Hallo, seit Clemens. 1998 eben dort tätig und auch der Ort, wo wir uns heute zur Aufnahme treffen. Also ich habe hier ein bisschen Asyl gefunden mit meinem mobilen Studio. Ulrichs journalistische Themen sind einerseits Oper und Musik, aber eben auch Wein und Kulinarik. Regelmäßig moderiert er auch Veranstaltungen wie Weinproben oder den Tagesspiegel Genussabend. Herzlich willkommen, Ulrich, bei Die letzte Flasche. Hat mich sehr gefreut, dass du für heute zugesagt hast.
Danke, Clemens. Schön, dass du hier vorbeigekommen bist. Das ist ja eine für Genuss eine eher neutrale Umgebung, sage ich mal. Aber ich habe natürlich eine letzte Flasche dabei.
Ich habe ja bei der Zeitung angefangen und meine ersten Artikel im Lokalteil der Rheinischen Post Ratingen noch vor dem Abi veröffentlicht. Zeilengeld damals, glaube ich, 30 Pfennig. Erzähl du doch mal, wie du in den Journalismus gefunden hast.
Und das ist tatsächlich auch eine sehr frühe Geschichte schon gewesen. Also ich habe an der Schule, schon im Gymnasium, eine Schülerzeitung gegründet und bin dann nach dem Abitur, wo man natürlich nicht so richtig weiß, was man machen soll. Also ich war begeistert von Theater und Musik und eben auch von Journalismus und habe da bei allem so ein bisschen versucht und habe da so aus Trotz auch eine Bewerbung geschrieben beim Radio und bin da bei einem gerade frisch startenden neuen Nachrichtenradio in Berlin. Habe ich dann angefangen mit, eben gerade mal 21 und habe da schon meine Vorliebe für, damals noch nicht für Wein, aber für Klassik. Also ich habe damals schon die großen Premieren an den Opernhäusern besprochen. Das war cool. Ja, da musste man ziemlich Luft holen, wenn man das dann schon gemacht hat in dem Alter. Habe dann ein paar Jahre Radio gemacht, dann an der Journalistenschule noch alles andere gemacht, was man so machen kann. Und bin dann im Rahmen eines Praktikums für Print beim Tagesspiegel gelandet. Und das ist die Zeitung, mit der ich lesen gelernt habe. Und ich bin immer noch hier, weil ich auch immer wieder Möglichkeiten gefunden habe, die Themen zu machen, die mich interessieren. Und das ist, wie du es ja schon gesagt hast, ein schönes Spektrum. Und daran habe ich auch immer noch große Freude.
Seit wann war dir das klar, dass du journalistisch in diese Genusskulturrichtung gehen würdest?
Eigentlich hat mich auch schon von Anfang an interessiert. Bei Inforadio habe ich damals auch mit 2 Kolleginnen eine kulinarische Sendung gemacht.
Oh, wie hieß die?
Zu Tisch, also ganz Tisch. Klassisch. Es gab ein bisschen klassische Musik in dem Trailer und dann ging es zu Tisch. Und wir waren unterwegs, haben Restaurants getestet, uns Sachen erklären lassen von Köchen. Das war dann schon eine sehr frühe Leidenschaft. Und ich bin froh, dass die dann beim Tagesspiegel dann auch wieder zum Tragen kommen konnte. Aber sie hat mich eigentlich die ganze Zeit begleitet.
Und wie teilt sich das arbeitsmäßig heute auf bei dir? Also wie oft sitzt du noch in der Philharmonie oder in der Oper und wie oft im Restaurant oder in der Weinbar?
Mittlerweile hat der Genuss da die Überhand gewonnen, tatsächlich. Die Zeiten, in denen meine Hausschuhe quasi in der Philharmonie standen, das hat sich ein bisschen, aber das muss auch immer wieder, das ist ja auch, geht ja auch immer wieder darum, was, man muss immer wieder selbst auch begeistert sein für die Sachen und insofern waren auch immer wieder Pausen dabei, wo ich dann wieder das andere, was ich ja zum Glück habe, dann etwas mehr gemacht habe. Ich bin mit der Mischung insgesamt sehr, sehr glücklich und ich wäre unglücklich, wenn ich nicht mehr ins Konzert gehen könnte. Aber mir würde auch was fehlen, wenn ich mich hier nicht kulinarisch tummeln würde.
Vertiefen wir gleich weiter, ist eigentlich das Thema für diese Folge. Jetzt kommt schon der Moment, an dem wir etwas ins Glas bekommen müssen bei Die letzte Flasche.
Wunderbar.
Da bringen ja die Gäste die Getränke mit. Eine letzte Flasche, eine besondere Flasche. Ich bin gespannt. Man hört es schon knacken am Mikro. Einschenken auch gerne am Mikro. Ja. Sagen wir mal, die Hörer möchten das gerne hören, wie es gluckert.
Ja, ja, das ist, ich weiß. Das war mein Argument dafür beim Radio, für das machen wir nicht im Radio, da hört man ja gar nichts.
Ja, eben.
Aber wir versuchen das hier mal.
Ja, ist ja auch kein Radio, ist ja Podcast.
Genau. Ja, das ist die Akustik viel besser.
Ja, ja.
So. Also, das hat man jetzt, glaube ich, gehört.
Ja, ja, also es ist auf jeden Fall was Helles ins Glas gekommen. Ja. Ich verstecke die Flasche noch ein bisschen. Wir machen wieder ein bisschen das Blind-Tasting und das muntere Raten.
Ja, ja. Zum Wohl, Clemens.
Vielen Dank.
So.
Aha.
Ja, ist, ich glaube, ein bisschen sehr kalt gerade, aber das kriegen wir hin. Mhm. Schimmert etwas golden, leicht.
Ja.
Ja.
Mhm. Es ist auf jeden Fall Stillwein. Es ist kein.
Es ist ein Stillwein, genau.
Es ist nichts mit Bubbles.
Man oder könnte so jetzt natürlich zum Fest hin. Hätte man natürlich.
Ja, hätte man.
Hätte man machen können.
Aber dann hätte man ja beim Fest nichts mehr.
Außerdem Bubbles bei Aufnahmen, das ist ja.
Ja, so richtig. Wir trinken ja auch natürlich nur stilles Wasser sonst. Was ist das? Also, es ist sehr kalt.
Es ist nur sehr kalt, genau. Mal so ein bisschen in die hohle Hand nehmen.
Ja.
Den habe ich, das habe ich zu gut gemeint mit der Kühlmanschette hertragen.
Oh, warm wird er von alleine.
Aber das, was ich jetzt schon mitbekomme, gefällt mir wahnsinnig gut.
Vom Geruch würde ich auf einen bisschen gereiften Riesling.
Okay, ist interessant. Also mit der Reife liegst du schon mal richtig. Mit
könnte aber auch Silvaner sein.
Okay.
Ist es beides nicht.
Auch nicht schlimm. Auch nicht schlimm. Aber auf eine Art kommst du nah ran, ja, weil das Weingut, wo der Wein herkommt, liegt tatsächlich in Franken.
Ah, okay.
Soll ich jetzt schon ein bisschen über die Geschichte erzählen oder wollen wir noch ein bisschen raten?
Wenn du dabei nicht verrätst, was es ist und die Geschichte schon mal erzählst, ist ja auch nicht schlecht. Dann kann er auch ein bisschen wärmer werden und vielleicht habe ich dann es ein bisschen einfacher.
Okay.
Weil ich das im Moment, glaube ich, diese Kühle macht es mir ein bisschen schwer.
Gut, das ist ein Wein, der mit Corona zu tun hat. Da gab es ja einige Aktionen, die Sommeliers und Weinmenschen in Weingüter gebracht haben in der Zeit. Die Weingüter haben ja zum Teil auch ihre Saisonarbeitskräfte, die konnten gar nicht einreisen. Und da bin ich auch für ein paar Tage zu diesem Weingut gereist hier. Und das ist sozusagen Arbeitslohn. Ja, den habe ich dann gesagt, okay, ich nehme natürlich Flaschen.
Mhm.
Und das ist vom Weingut am Stein.
Ludwig Knoll.
Genau.
Würzburg.
Von Ludwig und Sandra. Da bin ich mehrfach den Stettener Stein auf dem Hintern runtergerutscht. Das ist wirklich eine sehr, sehr steile Lage. Und aus dieser Lage kommt dieser Wein auch. Wenn man da so mit der Spitzhacke unterm Arm dann versucht, Stöcke nachzupflanzen, ja, Löcher zu hacken und dann gemerkt hat, oh, ich habe oben leider was vergessen und dann wieder ganz hochkrabbeln muss oder wieder ganz runter. Also es war körperlich das Anstrengendste, was ich jemals gemacht habe.
Hattest du Muskelkater?
Ja, mindestens.
Überall.
Mindestens. Und es gab auch richtig viel zu tun. Das war sehr faszinierend, das war sehr harte Arbeit. Ich habe den Wein natürlich nochmal besonders schätzen gelernt. Er ist aus einem auch sehr speziellen Jahrgang, nämlich aus dem 18er Jahrgang. Das war ja nochmal ein ganz großer im Sinne von Menge und großer Reife. Und das war zwar sehr warm, aber es war trotzdem. Ja, es waren perfekt reife Trauben und man hatte noch mal so eine Menge und damals haben sich die Winzer noch über die Menge gefreut.
Ja.
Da hat man gesagt, endlich sind die Keller wieder aufgefüllt. Ja. Also es gibt noch diverse Keller, in denen noch 18er Spätlesen rumliegen.
Ja.
Das ist keine Spätlese, aber war so ein Jahrgang, der das ermöglicht hat. Ja, also das ist so ein bisschen so, es war noch mal so ein ganz fetter Jahrgang auf der einen Seite, auch noch mal mit wirklich auch sehr kräftigen Weinen. Der Wein, der jetzt immer noch im Portfolio bei Knolls ist, ist mittlerweile wirklich über 1% Alkohol weniger und deutlich eleganter. Ich finde ihn aber trotzdem schön und der war für mich, es ist für mich eine Erinnerung an diese sehr, sehr spezielle Zeit, wo alles einmal so stillstand. Und im Grunde genommen, finde ich, hat sich sowohl die Kultur als auch alles, was mit Genuss zu tun hat, nicht so ganz davon erholt, finde ich. Es gibt immer noch so Momente, wo ich denke, so dieser Corona-Knick, der hat vieles verändert, wie wir Kulturangebote wahrnehmen, wie wir in Restaurants gehen. Und abgesehen davon, dass bei den Steuerberatern ja immer noch die ganzen Abrechnungen davon rumliegen und auch viele Gastronomen, für die das also auch sozusagen finanziell noch gar nicht ausgestanden ist, das zieht sich ja alles ganz schön und ich finde, es hat immer noch eine große Ausstrahlung auch ins Jetzt.
Absolut, es war eine totale Zäsur auf jeden Fall, das stimmt und das finde ich auch gut, dass du an diesem Punkt nochmal zurückgehst, weil wir wollen ja heute auch nochmal nach vorne gucken, aber das ist sozusagen an dem Punkt zu sein, wo das seinen Ausgang nahm, vieles, was uns heute eben beschäftigt. Ne?
Ja, also das, während du noch ein bisschen schnupperst.
Ja, ich schnupper noch ein bisschen. Also wenn es kein Silvaner und kein Riesling ist.
Ja, verdammt.
Müsste es dann ein Burgunder sein oder ein Müller? Keine Ahnung. Also ich stehe jetzt wirklich auf dem Schlauch.
Okay, ja. Mittlerweile steht
was schön ist.
Ich finde das auch wunderbar. Dafür ist Wein auch wirklich gut, dass man einfach ein bisschen Zeit damit verbringen kann und nicht sofort alle Schubladen aufgehen. Also der Wein, finde ich, mir gefällt der wahnsinnig gut. Jetzt auch wieder getrunken. Also trotzdem er auch ein bisschen kräftiger im Alkohol ist, merkt man, hat eine tolle Frische, hat eine schöne Reife. Und dann eine gewisse Würze und da kommt man vielleicht eben so ein bisschen auf die Spur. Früher stand da noch Scheurebe drauf auf der Flasche, heute steht nur Fumé drauf. Das winzalte Reben, Scheurebe 2018 vom Weingut am Stein, alte Reben aus dem Stettener Stein, da wie gesagt, wo man schnell mal runterrutscht auf dem Hosenboden und über 50 Jahre alt sind die Reben. Das ist ein sehr würziger Wein und ich finde, dass da jetzt Fumé draufsteht, passt schon. Das ist, weil es ist so ein kleines bisschen fast dabei, aber nur um diese Würze eigentlich noch ein bisschen zu unterstützen. Also finde ich persönlich einen sehr, sehr schönen Wein.
Hast du sehr gut ausgesucht. Ich finde vor allen Dingen gut, dass er nicht so geschminkt ist wie so mancher Gewürzraminer. Ne? Also die Rose, jetzt wo ich es weiß. Bei der Scheu, ne? Die Scheu hat ja auch so eine, kann ja auch so eine florale, ein bisschen fast kitschige florale Note haben, hat die hier gar nicht.
Oder eben dann, wenn sie sehr reif ist, dann halt auch dieses etwas verwaschen. Tropisch Frucht.
Genau.
Und das ist hier überhaupt nicht der Fall.
Und das hat mich auch in die Irre geführt. Positiv
sehr schön,
gesehen.
Sehr schön. Es freut mich. Ja, also das sind so Dinge, die ich mit diesem Wein verbinde. Also eine Zeit, wo alles stehen bleibt und wo es da zu dieser interessanten Wohngemeinschaft dann mit verschiedenen Sommeliers kam von überall her, die es gar nicht gewohnt waren, so früh aufzustehen, wie der Ludwig das gerne gehabt hat.
Weil abends natürlich auch nochmal nachverkostet wurde.
Abends war man sehr durstig.
Ja, natürlich. Ist das eine letzte Flasche oder ein letzter Karton, der davon noch da ist? Oder wurdest du entlohnt damals?
Es ist ja schon wieder ein paar Jahre her. Die Vorräte gehen echt zur Neige. Also außer der gibt es, glaube ich, noch zwei.
Ja, und das frage ich oft bei die letzte Flasche, weil ich es ja wirklich auch interessant finde. Wie ist es bei dir zu Hause mit Flaschen und letzten Flaschen und Rumstehflaschen und dem Überblick über das, was man so hat? Also hast du einen Keller? Hast du ein Kellerbuch? Wie organisierst du deinen Wein?
Eine sehr gute Frage. Also ich bin schon mal froh, dass ich einen Keller habe. Durch den laufen auch keine Heizungsrohre oder sonstige Dinge. Also der ist so Berliner Kellerkalt. Das ist okay. Ich kann noch die Tür zuschließen. Also das ist schon mal sehr gut. Mit solchen Dingen wie Kellerbüchern, Apps und so weiter habe ich niemals angefangen. Ich müsste tatsächlich mal ein bisschen Zeit damit verbringen, aufzuräumen. Es ist die letzte Flasche ist ein Thema, was mich auch sehr beschäftigt, denn natürlich hat jeder Flaschen, die er so vor sich hinschiebt. Und wenn Gäste kommen, naja gut, also den möchte ich das jetzt, kann er vielleicht nicht und so weiter. Aber wenn man so richtige Abende macht, dass jeder mal so letzte Flaschen mitbringt, dann kann das richtig Spaß machen. Oder wenn man Flaschen, hatte ich auch schon Abende, wo Freunde gekommen sind, die ein paar Flaschen geerbt hatten und überhaupt nicht wussten, was ist das jetzt? Die haben gesagt, okay, gut, komm mal, ich koche was und wir machen die einfach auf. Das war zum Teil sehr, sehr lustig, weil es nochmal eine Erinnerung auch ist. Man so ein bisschen zurückguckt, vielleicht noch ein bisschen was darüber erfährt. Was waren das eigentlich für Leute, die genau diese Weine zu dieser Zeit gekauft haben? Sehr interessant. Also hatte ich an einem Abend tatsächlich, das war immer die kleinen Bordeaux-Jahrgänge. Wirklich da, wo immer dann, ich habe nachgelesen, der nächste ganz schlechter Jahrgang, ganz kleiner Jahrgang. Und das war natürlich dann irgendwann ein Lacher am Abend, dass wir lauter praktisch nur kleine Flaschen hatten, die aber gar nicht alle klein geschmeckt haben.
Aber die waren natürlich damals wahrscheinlich im LEH günstig zu kriegen.
Genau,
und,
genau.
Deshalb hat man einen großen Namen zwar gehabt unter Umständen, aber eben.
Man hat ihn aber günstig gekauft. Also so kam mir das vor, genau.
Mir sehr bekannt vor.
Der Versuch, also wir wollen mal so ein bisschen, ja. Aber es soll schon noch günstig
sein. Es soll auch, ja, und es musste ja vielleicht auch so sein, ja, weil es auch aus einer Zeit natürlich kam, wo oft dann nur ein Einkommen da war, um eine ganze Familie durchzubringen oder so und wahrscheinlich das Budget für Weineinkauf gedeckelt war irgendwie.
Ja, und dann gibt es halt so Phasen, wo dann mal Geld da war, das ist auch interessant und dann haben Leute Sachen in den Keller gelegt und dann hört das Interesse aber irgendwann auf und dann hat man halt so ein paar Jahrgänge irgendwas, was man zu der Zeit halt irgendwie angesagt war zu sammeln und die stehen völlig alleine da.
Und zwar oft dann, viel vom Gleichen, gleich 12 Flaschen. Ne?
Genau, und auch, aber es interessiert sich eigentlich niemand mehr dafür. Also so durch Keller zu gucken und so Kellerbiografien, das finde ich eigentlich super spannend. Ich meine, es kann ja eigentlich gar nichts passieren, wenn man eine Flasche aufmacht und merkt, sie schmeckt einem nicht mehr oder sie ist, ne,
Not schüttelt man sie weg.
Ne? Zur Not schüttelt man sie weg. Also eigentlich ist so die Angst vor der Flasche im Grunde genommen ja völlig unberechtigt, zumal man ja meist noch irgendwo eine zweite hat.
Aber du hast keinen Überblick, wie viele Flaschen du hast, weil du ja kein Kellerbuch hast.
Nein, ich habe kein Kellerbuch.
100 Flaschen, 1000 Flaschen oder über 1000?
Nein, nicht über 1000. Ich bin nicht so ein...
Waren auch schon Leute, die fünfstelligen Keller reingekommen sind.
Ne? Ich weiß. Und die sagen, Mensch, da steht
die... auch keinen Überblick haben.
Ja. Natürlich, da steht die Palette Champagner, die steht immer im Weg. Solche Leute kenne ich auch. Wird bei mir nicht passieren.
Nee, bei mir
auch nicht. Dafür ist es zu sehr eine Gebrauchsbibliothek. Das geht, also das sind keine großen Lagerbestände.
Aber du weißt, wo alles ist? Oder du glaubst es zu wissen?
Ich glaube es, genau. Ja, ich glaube es. Ich bilde manchmal auch so Eckchen und ich sage, ah ja, hier das, da dort. Da liegt jetzt Beaujolais und also so.
Von dir stammt ja der schöne Ausspruch, den ich sehr oft zitiere, lustigerweise. Hohe Flöten gehören ins Konzert. Und der hat ja mit deiner Abneigung gegen bestimmte Sektgläser zu tun.
Absolut.
Und meine Abneigung übrigens auch, trifft es auch total, nämlich aus Sektflöten Sekt zu trinken.
Ja, also das ist eigentlich, ich meine, wenn man jetzt wirklich die ganz hohen, ganz schmalen Sachen nimmt, dann ist es halt, sorgt es für eine Sache auf jeden Fall, dass du nicht die Nase reinkriegst. Das ist natürlich bei einigen Sekten ziemlich gut. Ja. Also und dann musst du sehr stark den Kopf in den Nacken legen, sehr stark kippen und dann rinnt das rein. Also schmecken tut man da eigentlich nicht viel, was natürlich auch bei viel Sekt, der so traditionell zumindest ausgeschenkt wurde, so halbwarm auf Empfängen, vielleicht auch ganz gut war. Also richtig guter Sekt gehört natürlich in ganz, also aus meiner Sicht in ein ganz normales Weinglas, gerne ein gutes Standardglas. Da trinke ich am liebsten Schaumwein draus, der wirklich gut ist, den ich möchte ich schon riechen.
Ja, lass uns aber Konzert nochmal einen Moment im Konzert bleiben oder in der Oper und über Pausengetränke sprechen. Dachte ich, das ist auch eigentlich ein interessantes Thema. Gibt es Berliner Kulturorte, an denen das besonders gepflegt wird, das Pausengetränk oder die dir vielleicht auch da mal in die Richtung positiv aufgefallen sind? Oder man muss ja sagen, also ich habe ja ein Abo in der Philharmonie und Pausengetränk ist eigentlich oft Sturztrinken, weil man natürlich von den 30 Minuten Pause schon mal 12 Minuten angestanden hat, Minimum. Weil die Plätze so weit oben sind, bis unten ist die Schlange groß, ne? Dann kommt irgendwas ins Glas und dann gongt es schon wieder.
Ja, ich meine, du kannst dann natürlich vorbestellen, nicht? Ich meine, es gibt die Profis des Vorbestellens.
Richtig.
Und dann bekommst du so einen kleinen handgeschriebenen Zettel, da steht dann Tisch 35, und dann steht da drauf, wo das ist, und dann guckst du schon mal, wo ist Tisch 35, sicherheitshalber, und dann findest du es auch in der Pause. Sehr hübsch, also an der Deutschen Oper zum Beispiel, das ist da kommen dann, wenn dann die Bockwürste wirklich dann vor deinen Augen frisch aufgelegt, dann an Tisch 35, ist schon schön. Also es hat auch was Nostalgisches auf eine Art. Das Getränkeangebot, dadurch ist mir aber jetzt noch niemand besonders positiv aufgefallen. Das sind ja oft, es ist halt auch sehr stark. Ich meine, es gibt eine Schaumweinmarke, die sozusagen in fast allen Betrieben sehr, sehr stark vertreten ist. Bouvet natürlich, weil die einfach einen wahnsinnig guten Vertrieb haben und sich auch wirklich um Kulturinstitutionen bemüht haben. Ja, die Produktion ist riesig, Cremant von der Loire. Die Produktion ist riesig, die Qualität ist völlig in Ordnung und damit sind sie quasi überall. Ja, das ist also das ist eigentlich so fast die führende Kulturbrause geworden. damit ist sie natürlich dann auch nicht mehr so interessant und man freut sich nicht nicht mehr so darauf. Und ansonsten ist das halt in der Hand von Caterern, die ja an der Deutschen Oper oder in der Philharmonie auch noch die Philharmoniker becatern müssen und so weiter. Da kommen so viele Ansprüche zusammen. Steht nicht im Vordergrund, dass der Gast eine besonders gute Weinkarte vorne bekommt.
Nee, rot, weiß oder prickeln, das ist eigentlich die Auswahl. Und Bier mit oder ohne Alkohol.
Genau, ich bin ein bisschen traurig, dass, glaube ich, jetzt Herber mit Mosel doch langsam weg ist aus dem Angebot, weil das war dann nochmal was anderes.
Ja, aber das freut mich, dass du das auch so ähnlich wahrnimmst. Das ist so doch sehr, so ein gehetztes Trinken ist. Und trotzdem will man ja nicht davon lassen. Und alle wollen es ja auch irgendwie. Ja. Also ich sehe ganz seltene Leute, die dann, gut, vielleicht aus gesundheitlichen Gründen oder so, aber viele wollen ja dann in der Pause ein Getränk nehmen und sich nochmal unterhalten. Ne?
Das könnte man sicherlich schlauer organisieren. Ja. Neulich gab es eine Inszenierung in der Deutschen Oper, Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni. Da war das Sektverkaufen Teil der Inszenierung. Und die Kurse stiegen und irgendwann schmierten sie ab und dann konnte man sehr, sehr billig einen bescheidenen Piccolo erwerben als Teil der Inszenierung. Habe ich dann auch mitgespielt.
Ja, natürlich.
Aber da gibt es sicherlich noch Möglichkeiten.
Noch eine Rumstehflasche mehr. Oder wurde die direkt geleert? Ich hatte ja, als wir uns verabredet haben, gesagt, wir könnten eigentlich auch mal über die Parallelitäten oder die Unterschiede zwischen Gastro- und Kulturkritik sprechen.
Gerne. Also das ist, für mich hat von Anfang an Kritik immer eine Rolle gespielt. Also ich bin eingefleischter Kritiker und deswegen Kritik aber jetzt nicht im Sinne von, der hat immer was zu nörgeln, sondern Kritik als die Punkte zu finden, über die man sprechen kann. Ja, denn Kritik ist ja ein Dialog, den man führt und man muss da ja auch dann die Punkte finden, über die man sprechen kann und an denen man was zeigen kann und auch was nachvollziehbar machen kann. So war das für mich auf jeden Fall immer und das unterscheidet sich für mich jetzt gar nicht, ob ich ins Konzert gehe oder wenn ich jetzt einen Abend im Restaurant sitze und im Nachhinein überlege, was sind jetzt eigentlich die Punkte, an denen ich klar machen kann, was mir wichtig war, was mir aufgefallen ist und es auch nachvollziehbar mache. Ich versuche allerdings, das Vokabular schon so ein bisschen auseinanderzuhalten. Also ich bin jetzt, ich sträube mich dagegen, in Kulturkritiken zu sagen, es ist wie ein alter Wein oder noch ein bisschen nach deinem Motto, es entwickelt
sich. Süffig.
Das mag ich nicht.
Satt.
Genau, aber ich würde auch keine Fußballsprache benutzen wollen, aber ich möchte eigentlich nicht Weinsprache auf Klassik. Das ist schon der Versuch, etwas, ich meine, genauso wie wir jetzt ja hier mit dürren Worten versucht haben, vielleicht fällt uns ja noch was ein, zu dem Wein zu sagen, es ist ja immer der Versuch einer Annäherung.
Ja, beschreiben und werten irgendwie, ne? Also ein Gegenstand hat, man hat einen Gegenstand, das ist vielleicht eine Oper oder ein Konzert oder auch eine Flasche Wein oder ein Essen und dann entwickelt man irgendwie Kriterien oder hat die schon, im besten Fall hatte man die schon dabei, musste nicht gerade erst entwickeln.
Ja, also manche entwickeln sich aber tatsächlich mit der Beschäftigung, weil du einfach dann überlegst, was ist denn jetzt hier eigentlich den Punkt, worum geht's eigentlich? Ja, worum geht's auch, wenn du ein Menü isst und dann auch noch die Getränkebegleitung nimmst? Du sitzt ja da 3 Stunden, also sitzt ja fast so lange, als wenn du in der Wagner-Oper sitzen würdest. und dann hinterher reibst du dir die Augen und sagst, was ist jetzt eigentlich das, was wirklich diesen Abend irgendwie, wie kann ich ihn packen, wie kann ich ihn greifen, wie kann ich das? Und das ist für mich eigentlich sehr ähnlich. Also dieser Gedankenvorgang, der da sein muss, das Nachdenken darüber. Und dann finde ich hoffentlich das, wo ich denke, das ist der Kern. Manchmal.
Wo findest du das denn in deiner Erfahrung?
Manchmal denke ich am Tag nach der Textabgabe, jetzt ist es mir eingefallen.
Jetzt, ja.
Aber das ist halt, ne, wie Oscar Wilde schon sagt, Schlagfertigkeit ist das, was einem auf dem Nachhauseweg einfällt. Also nach der Party. Das ist halt so. Manchmal ist es so. Ne, das kennst du aber auch.
Weil, total. Ne, das ist sicher. Die besten Fragen fallen ja ein, wenn es in dem vorbei ist.
Richtig. Ja. Wir können ja noch so ein
Annex machen.
Ja, genau. Ist ja Jubiläum. Da
genau.
Können wir noch was anhängen.
Man kann alles machen. Ja, aber also ich habe gerade gedacht, wo nimmst du das her? Klar, auch natürlich aus Erfahrung. Man vergleicht ja man hat einen Vergleichshorizont. Man hat eben schon so und so viele Weine probiert, so und so viele Opern gesehen. Ne? Also das ist auch
natürlich. Erfahrung. Ich meine, das ist der große Unterschied, der oft auch so zu Missverständnissen führt. Die Philharmoniker, die Berliner Philharmoniker sind natürlich ein Weltklasseorchester. Und jeder, der da hingeht, freut sich. Ja, das kannst du bestätigen.
Ja, absolut. Ja, ja, ich freue mich immer.
Und siehst du, und wenn man die Philharmoniker halt seit 30 Jahren hört, dann weiß man natürlich Dann hört man das ein bisschen anders. Das ist einfach der Unterschied. Also man hört und man spürt mehr, mit welchem Gastdirigenten jetzt wirklich ein näherer Austausch funktioniert, weil gut spielen die immer. Ja, aber passiert noch was Besonderes an dem Abend? Ja, gibt es eine besondere Chemie an dem Abend? Passiert wirklich noch etwas, was über ein Konzert auf einem natürlich hohen Niveau hinausgeht? Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Das ist auch manchmal so ein bisschen so eine Reiberei mit Leuten, die denken, jetzt mäkelt der hier rum und so weiter. Die Philharmoniker sind doch toll. Natürlich sind sie toll, aber es bringt auch nichts, wenn ich 30 Jahre lang schreibe, die Philharmoniker waren wieder toll, ist auch der Text zu kurz.
Ja, richtig.
Das ist so, weil du fragst Maßstäbe. Ja, es hat mit der Beschäftigung zu tun und das ist eben auch das, was ich mitbringen kann. Ich kann sagen, ja, ich habe die jetzt über diese Strecke zum Beispiel verfolgt oder eben auch Winzer oder auch Köche über einen langen Zeitraum verfolgt und ich versuche immer so ein bisschen zu verstehen, was die eigentlich umtreibt und was eigentlich die Themen sind und versuche dann zu gucken, wie sich das für mich darstellt.
Ja, und der Koch, wie gut spielt der Koch, ist dann eben Handwerk, ne? Wie gut beherrscht er sein Handwerk? Wie originell ist er? Wie relevant ist es auch, was er macht? Oder kopiert er irgendwie alles nur? Oder hat er auch selber originäre Ideen?
Klar, also ich meine, natürlich ist das wie auch beim Orchestermusiker, erstmal ist die Technik entscheidend. Sonst kannst du keine große Symphonie spielen oder du kannst auch den Leuten nicht sagen, esst mein Achtgangmenü. Ja? Das geht nicht, wenn du das nicht kannst. Wir hoffen ja immer darauf, dass was Besonderes passiert. Ja, dass es der Abend ist, an dem du etwas besonders verstehst, in dem du nochmal was du schon mal gegessen hast, nochmal in einem völlig anderen Zusammenhang siehst oder wo das Zusammenspiel mit dem Wein, mit der Getränkebegleitung auf einmal passiert etwas, was du so nicht vorhergesehen hast. Und das ist ja das Schöne. Ich meine, dafür leben wir ja eigentlich. Für die besonderen Momente bedeutet natürlich, dass man auch eine Menge nicht so besondere Momente
ertragen muss.
Ja, durchstehen muss und da am besten Fall daraus irgendetwas noch lernen kann.
Ja, wir machen jetzt einfach mal einen weiteren Break. Genau, es gibt noch ein bisschen Wein hinterher.
Ja. Er wird hoffentlich langsam wärmer.
Ja, er wird noch nicht weniger, weil ich sehe, es ist auch eine Literflasche, ne?
Nee.
Die sieht nur so dick aus.
Ja, die sieht nur dick aus.
Okay.
Ja, die sieht mittlerweile auch anders aus.
Sehr bauchige Flasche. Ich dachte, er hat ja den Liter mitgebracht.
Ja.
Das muss ich jetzt sagen, bei der ganzen...
Von der Flasche sehr burgundisch.
Bei den ganzen 50 Folgen, die wir jetzt aufgenommen haben, ich habe ja überhaupt nur einmal mit dem Gast die ganze Flasche leer getrunken beim Gespräch.
Siehst du, solche Fragen sind natürlich, welche Flasche war es, weißt du?
Die allererste nämlich. Die erste Folge ja, war ja
euch,
mit...
Hast du dir noch Mut angetrunken?
Ja, sowieso, weil die erste Gästin war ja auch noch Paula Bosch.
Natürlich.
Ja, die erste Sommeliere Deutschlands und die hatte dabei einen 2015er Trebbiano d'Abruzzo von Valentini. Ein Mythos-Weingut, wo selbst sie auf dem Weingut kein Wein zu probieren bekommen hat, nur Kaffee. Nee, Wein könnte sie hier nicht probieren. und sie hatte den dann dabei, also Trebbiano, grundsätzlich ja eher eine profane Rebe.
Ja, vor allem ist ja neutral.
Neutral, rustikal, aber bei Valentini eben auf einem unglaublichen Level. Und die Paula Bosch, Grüße gehen raus, hat in dieser ersten Folge, die hat die im Grunde selber gemacht. Die hat sich selber dadurch moderiert. Ja, und ich habe ihr einfach mit offenem Mund zugehört und habe Wein getrunken. Mhm. Und sie hatte auch Durst. Und es war auch noch ein bisschen später am Abend, als wir aufgenommen haben. Und am Ende war die Flasche leer.
Okay.
Aber das ist seitdem nicht mehr passiert.
Das heißt aber, alle anderen Flaschen sind nicht geleert worden.
Ja. Okay. Ja, also.
Woran lag es? Gab es welche, die dir widerstanden haben?
Viele, was aber einfach daran liegt, dass wir ja immer nur mehr oder weniger eine Stunde aufnehmen, viel reden, manchmal auch das Trinken darüber vergessen. Ja, und dann ist am Ende, sind vielleicht zwei Gläser raus oder drei Gläser und der Rest noch ein bisschen da von der Flasche. Ne?
Aber es ist nicht die Abstimmung jetzt darüber?
Nee, überhaupt.
Dass der Füllstand ist
keine Abstimmung. Und leider muss man auch sagen, ich nehme relativ häufig am Tag auf und früh am Tag auch manchmal, also vormittags und so. Und so eine ganze Flasche sich reinzustellen am Vormittag, wenn man dann danach auch noch ein paar Dinge erledigen möchte, ist halt auch eine Herausforderung, selbst wenn es nur alle zwei Wochen ist.
Ja, absolut. Also ich finde, mir fällt das dann auch wahnsinnig schwer. Ich finde, es sind auch wirklich zwei unterschiedliche Sachen. Ja. Also ich merke, wie sich meine ganze Wahrnehmung umschaltet, dann auch, wenn ich mit dem Wein da sitze. Ich bin auf einer anderen Umlaufgeschwindigkeit und werde dann sicherlich keinen 10-Stunden-Bürotag noch dranhängen.
Ja, und die Gesprächspartner haben halt oft auch noch was anderes vor. Manchmal sind sie eben auch selber in Berlin zu Gast, ja, und die sind da irgendwo so eingetaktet und wir treffen uns zwar und unterhalten uns entspannt eine Stunde, aber danach geht es halt auch irgendwie weiter für die und manchmal kriege ich die Flasche dann mit. Manchmal nimmt der Winzer sie auch wieder mit oder derjenige, der sie mitgebracht hat. Das ist ganz unterschiedlich.
Welche Flasche ist dir denn noch im Gedächtnis geblieben, wo wir jetzt schon bei den Flaschen
sind? Also was mich am meisten berührt hat, war das, was die Theresa Breuer mitgebracht hat. Rheingau-Winzerin, mit der ich ja in Folge 24 gesprochen habe und eine Flasche Bordeaux getrunken habe. Und zwar die letzte Flasche wirklich aus einer Zwölferkiste, die ihr früh verstorbener Vater zur Feier ihrer Geburt gekauft hatte. Also 1984er Château du Croux Beaucailloux Grand Cru. Ein sehr, sehr guter Wein. 84 kein Paradejahr. Wir sprachen eben von den kleinen Bordeaux-Jahrgängen. Deshalb hat sie die auch vorher immer schon mal wieder aufgemacht und getrunken. Es war ein leiser Wein, gereift natürlich, 40 Jahre alt, balsamisch. Und Nostalgie hat da auch irgendwie mitgeschwungen. Aber was mir gut gefallen hat, Theresa Breuer war jetzt nicht so super nostalgisch darüber, sondern hat gesagt, sie will diese letzte Flasche auch nicht zu einer heiligen Flasche machen, sondern
das finde ich gut.
Einfach aufmachen und trinken. Und das finde ich, ist die richtige Einstellung. Also ganz viele letzte Flaschen entstehen, glaube ich, dadurch, dass Leute, die überhöhen.
Richtig.
Ja, also richtig. Ich habe gute Freunde in Frankfurt, die haben noch immer den Champagner stehen, den sie vor 25 Jahren zur Hochzeit geschenkt bekommen haben.
Ja gut, die machen es jetzt natürlich aus gutem Grund nicht mehr auf.
Das wissen sie aber nicht, doch, das wissen sie. Ja, also auch diese Verbindung mit dem Leben und dem Tod, das klingt jetzt ein bisschen morbid, aber
nein, das ist so.
Ich habe auch noch einen Wein probiert ich selber habe auch noch Wein aus meinem Geburtsjahr 1970, du bist glaube ich auch
1971,
mhm. Barolo, den öffne ich eigentlich nur noch, um Leute zu erschrecken, weil der einfach drüber ist. Ganz anders war es bei einem Portwein aus meinem Geburtsjahrgang, den ich in Folge 8 mit Axel Probst probiert habe, Portwein-Auskenner aus Leverkusen, auch ein 1970er Jahrgang, Axel selber. Mhm. Und Axels Einschätzung auch war, ja, das ist ein Wein, der jetzt schmeckt, aber der uns beide überleben wird. Ja. Und so dieser Moment, dass einem klar wird, okay, du bist jetzt 55 oder damals war ich dann noch 54, aber es gibt schon Wein, der noch da sein wird, wenn man selber nicht mehr da ist. Das stellt alles so für mich in eine Reihe und in eine Relation, was wir auch oft für ein Bohai um Dinge machen. Ja,
das stimmt.
Und das macht einen so ein bisschen nachdenklich, aber auch irgendwie froh, dass man so, oder man weiß, man ist in diesem Moment mit diesem Wein verbunden, auch mit einer Zeit, die vielleicht in der Zukunft liegt. So, ja? Also das klingt jetzt philosophischer, als wir das ausgedacht haben.
Ich kann das total nachvollziehen. Und vor allen Dingen, es bedeutet, also auch wenn man die Flaschen im Keller hat oder gerade wenn man die Flaschen im Keller hat, man kann den Genuss oder das, was sie bedeuten, ja nicht festhalten. Also man kann vielleicht die Hülle, ja, also die Flasche aufbewahren, aber alles andere lässt sich nicht aufbewahren. Und natürlich gibt es Weine, die davon profitieren, dass man sie mal vergessen hat. Aber ich wage die These, dass die meisten, dass die meisten vergessenen Flaschen schon hätten früher durchaus mal gefunden werden können und geteilt werden können. Also jetzt, wer es noch schafft, vor Weihnachten sich mit Freunden zusammenzutreffen, ist da eigentlich eine gute Idee. Jeder bringt einfach eine Flasche mit, die er schon lange von links nach rechts und wieder zurückgeschoben hat.
Aus Ehrfurcht.
Es kann nichts Schlimmes passieren. Ja. Und außerdem, ihr seid ja gemeinsam, ihr macht das ja gemeinsam. Und vielleicht fallen einem dabei noch ein paar schöne Geschichten ein. Ich finde das eigentlich eine wunderbare Sache. Außerdem hat man hinterher einen Staubfänger weniger.
So ist es. Hat ein bisschen aufgeräumt. Wir könnten mal ein bisschen über das außer Mode gekommene Weintrinken sprechen.
Oh ja, ein Thema dieses Jahres.
Ja, jetzt kommt ja auch schon wieder Dry January, dann irgendwann Sober Oktober. Neulich habe ich gelesen Zebra trinken. Also immer einen Monat trinken, einen Monat nicht, einen Monat trinken, einen Monat nicht. Bist du da aber irgendwas dabei?
Nein.
Ich auch nicht.
Ganz ehrlich, dieses Jahr finde ich in vielerlei Hinsicht eine Zumutung, aber die Auseinandersetzung um den Wein ist tatsächlich eine ganz besondere, finde ich. Die hat sich ja so unglaublich zugespitzt, so eine unglaubliche Dynamik gewonnen. Eine Kollegin in der Süddeutschen, eine Wissenschaftskollegin, die dann gesagt hat, also wenn hier 30% aller Weingüter zumachen, jedes Weingut, was schließt, ist gut, weil es bringt die Deutschen weg vom Alkohol. Ja. Du kannst dir vorstellen, wie die Reaktionen von der anderen Seite waren. Also es gibt tatsächlich also wirklich diverse Gruppen, die also nun denken, sie müssen zum Kampf rüsten, ja, um die deutsche Weinkultur zu retten.
Ja. VDP hat ja schon eine Kulturgutkampagne gestartet. VDP jetzt wird der Richard Kleidermann wird jetzt gespielt in Weinkellern und so.
Richtig, also das ist genau auch eine neue Außenwerbungskampagne vom VDP, der also dann ein Auto zeigt, eine Bibel für den Buchdruck und jeweils steht seit wie vielen Jahren bei Weinstedt, seit 8000 Jahren, gilt nicht für deutschen Wein. Aber egal, es wird auf jeden Fall versucht, diesen Status als Kulturgut zu betonen und ein Kulturgut kann nicht schädlich sein, obwohl es gibt durchaus auch vielleicht auch Kulturgüter, es wäre jetzt ein anderer Exkurs, über den man nachdenken können, die vielleicht auch schlechte Auswirkungen haben, aber egal. Es wird versucht, den Wein halt als Kulturgut ganz stark herauszustellen, gegen Kritik, nämlich die Kritik darin begründet, enthält Alkohol und Alkohol ist ein Zellgift und ist sozusagen, das ist ja dann auch die große Auseinandersetzung mit der WHO. Ich finde, von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation, kann man nicht erwarten, dass sie mir sagt und dass sie dir und mir sagt, Clemens, du darfst am Tag 2 Gläser, und wir sagen dir, dass das ungefährlich ist. Und
die Garantie
WHO,
hier.
Genau, die Stempel. WHO hat nun was völlig anderes gemacht. Sie hat ja eingebettet in eine große Kampagne Kampf gegen den Krebs, muss man ja sagen. Einfach gesagt, wir können für Alkohol, und dazu gehört Wein auch als Kulturgut nun mal, wir können für Wein keine unbedenkliche Menge angeben. Ich finde, es ist auch die falsche Erwartung. Ja. Also ich ehrlich gesagt, ich gehe auch nicht zu meinem Arzt und sage, wie viel darf ich denn jetzt trinken, ohne dass mir was passiert?
Genau.
Damit würde ich den auch in Verlegenheit bringen. Und das ist auch nicht die Aufgabe der, aber trotzdem hat die Weinaufregung hat sofort nachgewiesen, welche Geldgeber dahinter stecken, welche Abstinenzlerbewegung, Abstinenzlerbewegung aus den USA das alles finanziert haben. Ich finde, bei klarem oder auch nach zwei guten Gläsern würde ich einfach sagen, das ist eine falsche Erwartung an die WHO. Ich brauche niemanden, der mich freispricht. Ich muss schon die Verantwortung dafür selbst übernehmen, für das, was ich trinke. Und diese Kulturgut-Kampagne geht mir auch ziemlich auf die Nerven, muss ich sagen, nur gerade als jemand, der sehr kulturnah ist.
Ja.
Ich finde, vieles, was in der deutschen und auch überhaupt in der Welt Weinkultur gang und gäbe ist, hat mit Kultur für mich überhaupt gar nichts zu tun. Und viele Erwerbsmodelle und die Art und Weise, wie Landschaften, wie Böden, wie Strukturen auch durch Wein zerstört worden sind und immer noch werden, das kann man nicht alles pauschal unter Kulturgut abheften.
Du sprichst jetzt aber natürlich eher von den Massen, von der industriellen Weinherstellung.
Das ist der allergrößte Teil. Und wenn man jetzt darüber redet, gibt ja eben da eben verschiedene Zahlen, auch von Geisenheim, von der Weinuni, ja, bestimmte Annahmen, die also einen Rückgang von 20, 30 bis hin zu 50% der deutschen Weinbaufläche in den nächsten Jahrzehnten prognostizieren. Ich kann nur sagen, ein Großteil davon ist wunderbar, denn das sind,
wenn es weniger würde.
Ja, natürlich. Ja. Also ich meine, klar, also die Zeiten, in denen Rübenäcker halt dann mehr Ertrag gebracht haben, weil man dann auch gestützt mit viel Chemie und so weiter da Wein für die Großkellereien angebaut hat, dieses Ertragsmodell kann gerne wegfallen. Das ist auch kein Kulturverlust. Nee. Ja. Und wenn man da kann man wirklich weite Landstriche renaturieren und was Gutes tun. Und außerdem, klar, der Konsum geht sowieso zurück. Und Kampagnen wie Rettet deutsche Winzerfamilien, indem ihr eine Flasche deutschen Wein mehr trinkt, da rollen sich bei mir, also so viel Fußnägel habe ich gar nicht, dass ich da hochrollen kann. Ich finde das einfach, Ich finde das falsch und ich finde es auch unehrlich. Und wenn man mit dem Kulturbegriff operiert, dann muss man ihn sich, glaube ich, sehr genau angucken. Was sind die Leistungen, die Wein und die Weinwirtschaft tatsächlich bringen, die halt auch ökologische Mehrleistungen sind, kulturelle Mehrleistungen sind. Und darüber können wir uns gerne unterhalten. Das sind aber nicht die 100%, die wir heute haben und die wir auch man merkt es an der Nachfrage, ja auch nicht mehr brauchen.
Ja, Stichwort Nachfrage. Also ich habe gerade noch mal gelesen, Interview mit dem Vorstand von Henkel Frischenet, also sind wir da bei einem großen Schaumweinproduzenten, der hat im Interview gesagt, ja, alkoholfrei und alkoholarm, das sind bei Ihnen jetzt die am schnellsten wachsende Gattungen, hohe zweistellige Wachstumsraten, jetzt schon Marktanteil bei Sekt und Schaumwein alkoholfrei 8%, bei Stillwein 1-2%, also es scheint irgendwie beim Anstoßen den Leuten doch weniger stark aufzustoßen als beim Stillwein. Aber das sind ja Fakten, also das natürlich passiert ja. Ja. Ne? Was geht da aber verloren vielleicht? Oder kriegen wir was dazu?
Also wenn wir es schlau anstellen, kriegen wir was dazu. Ich finde das ja gut, dass man das sozusagen die Alkoholkultur. Und wenn man das jetzt mal nur auf den Alkohol runterbricht, Deutschland ist ein Hochkonsum-Alkoholland, jetzt auch im europäischen Vergleich und auch im Weltvergleich. Es ist gut, wenn man andere Kulturen entwickelt, also für andere Getränkekulturen auch. Ich finde nur leider entalkoholisierten Wein das schlechtmöglichste Variante des Ganzen, weil sie auch nicht nachhaltig ist. Also erstmal erzeugt man meist sehr billigen Wein. Also sehr billiger Wein heißt, die ganzen Umweltbelastungen tragen an. Andere wird billig hergestellt, dann wird er sehr aufwendig ja entalkoholisiert durch ein sehr auch energieaufwendiges Verfahren. Das heißt, es ist also ein Wein, ich meine, es ist ein bisschen aus der Mode gekommen, von dem Fußabdruck zu sprechen, aber das ist wirklich katastrophal, das Ergebnis sozusagen. Das ist nicht nachhaltig und vor allen Dingen, es schmeckt ja nicht, weil man muss sozusagen, man zerstört ein Produkt und man muss hinterher dann erstmal wieder eine Balance herstellen. Und wie macht man das? Es ist hinterher komplett sauer. Also wenn man das einmal probiert hat, es ist nicht trinkbar. Es ist schlimmer als Champagner, Grundwein. Es ist wirklich nicht zu trinken. Und deswegen, und überall sind ja jetzt die Lebensmittelangaben drauf, kann man ja mal drauf gucken, wahnsinnig viel Zucker zugegeben, Süße, damit es überhaupt irgendwie einen Körper kriegt, damit die Säure ein Gegenüber kriegt. Dann müssen auch noch ein paar Aromen zurückgeführt werden und so weiter und so fort. Also das ist ein sehr, sehr technischer und sehr unsinnlicher Vorgang eigentlich, um zu einem Getränk zu kommen. Ich finde es wunderbar, dass man, wenn Leute mit Sekt anstoßen, etwas hat, was genauso gut aussieht oder womöglich besser aussieht. Und
nicht Rhabarberschorle heißt.
Und nicht Rhabarberschorle heißt. Aber da gibt es für mich andere Varianten, also die wirklich versuchen, Komplexität, nicht wie Wein, sondern eine Komplexität, wie sie im Wein ist, nachzubauen, halt über die sogenannten Proxys. Mhm. Aber darüber hast du ja auch schon Folgen gehabt.
Haben wir schon gesprochen und werden wir im Januar auch nochmal wahrscheinlich drüber sprechen.
Natürlich, aber das ist, finde ich, weitaus spannender als, obwohl, man muss ja sagen, also das Interessante war neulich, der teuersten alkoholfreien Wein, den ich bisher probiert habe, Schloss Johannisberg.
Ja, 100 Euro habe ich gelesen.
100 Euro die Flasche, dafür wow. Kriegst du aber auch eine Kiste, so einen kleinen Holzsarg dazu und Siegellack. Es ist interessant, es ist in Zusammenarbeit mit Kolonne Null, sie haben verschiedene Jahrgänge auch ihrer Spätlesen, wir haben vorhin über Spätlese gesprochen, da reingekippt und dann durch die Maschine gejagt. Und Stuart Pickett hat für James Suckling 93 Punkte gegeben zum ersten Mal für einen alkoholfreien Wein. Das sind natürlich alles in meinen Augen echte Gimmicks, weil auch die Weinkritik versucht natürlich im Augenblick einer kriselnden Branche sehr aufzuhelfen. Man hat noch nie so viele 100 Punkte Bewertungen. Also jetzt kommen ja gerade wieder alle Weinführer raus. Ja. Es ist so ein bisschen, ich finde, gesund beten hilft einfach nicht. Ehrlich sein hilft mehr. Und also wir haben jetzt zumindest auch mal einen deutschen 100-Euro-Wein alkoholfreier. Ich muss zugeben, er ist nicht der schlechteste, den ich getrunken habe. Er hat aber trotzdem immer noch diese Noten, die einfach durch den Prozess entstehen und die halt für mich immer noch das Ergebnis überlagern.
Es ist ja auch ein Verfahren, was sich weiterentwickeln wird. Und wir ganz sicher. Auch da stehen wir im Moment in einem, ne, in unserer Zeit und bewerten das sicher. So. Und vielleicht ist es in 10 Jahren so ähnlich wie natürlich. Mit dem Klausthaler und dann den Bieren, die wir jetzt.
Biere haben extrem aufgeholt.
Total.
Da könnten wir jetzt noch 3 Stunden darüber reden, warum Biere da gegenüber Wein einen gewissen Vorteil haben oder mehrere Vorteile haben. Aber klar, alkoholfreie Biere oder alkoholreduzierte Biere, die schmecken, die findet man jetzt.
Aber ich wollte ja auf diesen Punkt auch nochmal mit dir kommen, dass Wein trinken und die Mode, Wein zu trinken oder überhaupt den kulturellen Brauch, Wein zu trinken, scheint ja jüngeren Leuten auch abzugehen oder auch denen nicht zu fehlen. Ich frage mich dann immer, trinken die vielleicht andere Sachen einfach nur? Ja, also
du meinst Sachen, die wir gar nicht kennen?
Gar nicht kennen. Oder sind die einfach so vernünftig, dass sie damit nichts mehr zu tun haben wollen? Und was heißt es dann für die Zukunft, also für die Weinkultur im guten Sinne von Kultur, ne?
Also ich denke, dass es einfach diverser sein wird. Ich meine, man muss, glaube ich, keine, es ist, glaube ich, schön, wenn eine Jugend nicht darin bestehen muss, dass man Filmrisse aneinander reiht.
Ab der Konfirmation, ne?
Ja, genau. Also das ist einfach, das ist diese Form von Sozialisation, brauchen wir vielleicht gar nicht, diese Alkoholgegerbte, wo man sagt, jetzt bist du erwachsen, mein Kind.
Da sind wir wieder bei dem Corona-Schnitt,
ja,
ne?
Genau.
Da hat das plötzlich aufgehört, mal für 2 Jahre. Und
es ist vielleicht nie wieder angesprungen. Also ich freue mich darüber, wenn meine Tochter, die ist 18, wenn die sich mit ihren Freundinnen trifft oder auf eine Party geht, wenn sie sagt, gib mir eine Flasche mit, und sie vertraut mir da blind, das finde ich gut.
Gut.
Es ist auch interessant zu sehen, was denn gefordert ist. Ja, also Schaumwein geht, Weißwein geht, aber Rotwein geht überhaupt nicht. Das trifft ja auch viele, auch aktuelle Einbrüche bei Rotwein. Besonders, wir sind ja sehr stark, gerade in Frankreich zum Beispiel, wo eine junge Generation überhaupt nicht mehr mit dem Rotwein unterm Arm gesehen werden möchte. Also das ist schon auffällig, ja.
Andererseits sind wir hier natürlich auch in der Blase, ne? Also wenn man jetzt mal in die Weingebiete guckt, was wir ja auch regelmäßig zusammen auch tun dürfen auf Einladung diverser Weinverbände und Regionen, und man kommt zufällig an einem Weinfest vorbei, da hat man nicht den Eindruck, dass die Jugendlichen da nur Schorle trinken.
Ja, sie trinken vielleicht dann Schorle nach dem Pfälzer-Prinzip, du weißt ja, ne? Also in das Hobelglas.
Dubbeglas.
Dubbeglas, genau, das Dubbeglas, da ist ja eine halbe Weinflasche pro Glas drin, und wenn du eben 2 Schorlen getrunken hast, hast du eben deine Flasche schon mal nur so beim Schorle-Trinken drin. Klar existiert das noch, aber das ist halt auch die Frage, ob wir da unbedingt jetzt den großen Kulturschutz ausrufen müssen oder nicht. Also ich wäre immer vorsichtig dafür. Es gibt ja auch Leute, die für die Gastronomie den Kulturschutz fordern, aber da kommen wir ja noch zu.
Können wir jetzt eigentlich mal rüberschwenken? Ja,
ich verliere die Zeit völlig aus dem Auge.
Das ist gut, aber die aktuelle Lage der Gastro, ja, das war ja schon auch ein hartes Jahr dieses Jahr.
Sicher. Es ist,
sage ich heute, an dem Tag, wo die Mehrwertsteuersenkung für die Gastro durchgekommen ist, an dem Tag, wo wir aufnehmen, ne? Klammer zu.
Insofern ein historischer Tag. Ein Berliner Gastronom hat auf den schon vorgearbeitet. Der Jonathan Kartenberg, der das Irma Ladus und das 1,44 betreibt, der hat nämlich sein neues Menü, sein 5-Gänge-Menü, 60 Euro plus Mehrwertsteuer. Und jetzt werden sich alle freuen. Es war noch bis jetzt 74,20. Also ihr könnt das ja dann ausrechnen, was das ist. Und er hat das mit Absicht so gemacht. Niemand hat das verstanden, was er einem damit sagen wollte. Aber er hat gesagt, ne, weil er klar geht, wo geht diese Senkung der Mehrwertsteuer eigentlich hin? Ja. Wird sie den Gast erreichen? Ja. Und er wollte damit zeigen, ja, das gerade jetzt so aufgelegt und so umgestellt. Ja. Und es gibt ihm recht. Also er hat da den Zeitgeist richtig...
Sehr cooler Move, muss ich sagen.
Richtig, richtig gespürt, ja. Weil die Frage natürlich zu Recht ist, wo bleibt das? Denn die Gastronomie schreit natürlich, dass auf der anderen Seite ja der Mindestlohn steigt. Ja. Das ist, also der Effekt wird sich für den, denke ich mal, für uns als Leute, die essen gehen, total aufheben. Wie oft gehst du eigentlich, wollte ich dich fragen, wie oft gehst du eigentlich jetzt mal nicht beruflich, sondern privat so aus freien Stücken essen?
Gute Frage. Ich wohne ja jetzt am Stadtrand von Berlin. Ich gucke
Stadtrand
jetzt,
mit Stern.
Stadtrand mit Stern, das ist richtig. 600 Meter von meinem Zuhause ist ein Sterner. Aber sonst gibt's halt, ja, okay Griechen, okay Italiener und okay asiatische Restaurants, wo mich aber nichts hinzieht. Nicht, weil ich die Küche nicht mag, aber weil es alles, wir sprachen vorhin über das Besondere. Ja, für mich ist Essen gehen immer was, wo ich was erleben möchte, was anders ist als das, was ich mir auch zu Hause mal eben in 30 Minuten mittags als Homeoffice-Lunch machen kann, Teller Nudeln. Dafür muss ich nicht essen gehen oder eine Pizza oder so. Ne?
Und verstehe ich
so.
Absolut.
Und wenn du jetzt meinst, wie oft gehst du essen, um was zu erleben, im Jahr würde ich sagen, vielleicht 6-mal.
Oh ja, das ist ja schon ganz gut.
Vielleicht sind es auch nur 5-mal. Also ja. Das liegt natürlich einerseits an dieser Lage jetzt auch. Also man ist einfach auch, jedes Mal ist es mehr ein Angang, das zu tun. Und auch an unseren persönlichen Lebensumständen mit 2 Vollzeit arbeitenden Eltern und einer 9-jährigen Tochter, die noch nicht so gerne ganz alleine im Haus zurückbleibt, und aber auch nicht so gerne essen geht mit uns. Wir wollen jetzt damit ein bisschen anfangen. Wir werden Weihnachten mit ihr auch mal Fine Dining essen gehen. In Savito. Das ist ja quasi wirklich nur 600 Meter einmal übers Feld. Da können wir quasi kurz aus dem Bademantel raus und dann darüber. Aber genau, also wenn wir dann das machen wollen, müssen wir eigentlich immer eine Betreuung für die Tochter organisieren. Das ist halt mehr ein Angang, als es früher war ohne das Kind. Da sind wir, glaube ich, öfter essen gegangen. Und es sind die Anlässe, die klassischen Anlässe. Wir gehen gerne an Geburtstagen, wenn es was zu feiern gibt, ja, so essen. Aber so diese Schlagzahl, wie oft gehst du?
Du, ich habe ja nun, bin ja nun also beruflich essen und dadurch sortiert sich das nochmal völlig neu. Ja. Wenn man hier so ein bisschen mitbekommen will, was sich in Berlin so ändert. Das sind aber zum Teil wirklich auch Abende, die dann halt auch lang werden können. Ne? Das ist einfach zum Beispiel, ne, also eine der Geschichten, was auch so Hemmnisse sind, warum geht man einfach nicht mehr, vielleicht überlegt man sich's dreimal. Also die Restaurants, die auf Menüs setzen zum Beispiel. Ich meine, wie viele Menüs hast du in diesem Jahr gegessen, wo du wirklich gesagt hast, das war jetzt als Menü toll oder nicht? Es waren, ich nehme die 2 und die 5 und so.
Sowas zum oder, Aussuchen.
Ja, also was fandst du jetzt wirklich als Menü richtig großartig?
Das Menü, was einen wirklich so abholt mit auch einer ganz klaren Handschrift und so und einem, wo man auch denkt, so, da ist so eine ganz klare Idee hinter, muss ich lange überlegen.
Ja, es ist wirklich selten. Ich würde mir wünschen, dass das oft so ein bisschen mehr französisch-bistroartiger läuft, wo 3 Gänge im Angebot sind, ja, aber auch immer noch ein Plat du Jour und du wirklich halt dann es nicht, also in 3 Gängen, da geht es nicht um eine Dramaturgie zwischen, sondern da geht es um, ja, du hast ein Entree, der dir ein bisschen Lust macht, das nächste Glas Wein zu bestellen und und dann so ist das und dann und das funktioniert dann einfach, so Dramaturgien, die sich über 3 Stunden ziehen und dann wirklich ein Fesseln über 3 Stunden, das ist halt schon, es ist natürlich die ganz hohe Schule. Man begegnet ihr aber, wie am Anfang, das Besondere, man begegnet ihr eher selten.
Ja, und also ich werde versuchen, nächstes Jahr im April zum Hochzeitstag habe ich uns mal Richtung San Sebastian verabredet. Oh, und ich glaube, wir wollen da mal so ein 20-Gänger oder sowas uns mal geben. Okay. Einfach um da auch nochmal zu gucken, wie kann man das auf die Spitze treiben und was macht es auch mit einem? Ist man am Ende erschöpft oder total überfrachtet damit? Ja, oder hat es wirklich dann, hängt das da noch zusammen oder zerfasert das auch irgendwann? Yeah. Also ich bin gespannt. Also yeah. Wir haben es auch noch nicht gebucht, also wir haben die Reise gebucht, aber noch uns noch nicht auf Restaurantplätze gebucht. Ne? Ja, wie kann Genießen wieder zukunftsfähig werden? Also der Jan-Peter Wulff, ne, vom Nomi-Blog, der hat ja gesagt, probiert's mal mit Erschwinglichkeit, also
das
Preis.
Das ist immer eine gute Idee, dann muss ja sagen, das Essen gehen ist wahnsinnig teuer. Also gerade hier auch, ich diskutiere das oft auch mit meinem Kollegen Felix Denk, wenn er sagt, hier 2 Kinder und so weiter, also zu viert. Ich meine, gut, da die teuersten Pizzas in Berlin haben die 20-Euro-Marke geknackt. Da kannst du dir ja vorstellen, wenn du nur 4-mal Pizza, dann noch für jeden Getränk und einen geteilten Nachtisch rausläufst, also dann weißt du ja schon, was das kostet. Das ist wirklich etwas, und es ist ja Spaß. Es ist ja nichts, was man tatsächlich braucht. Man kann es jetzt zu Hause auch ein Brot machen oder eine Pizza. Ja, es ist ja das sozusagen, man muss sich leichten Herzens davon trennen können, von dem Geld. Sonst ist es kein Genuss. Und das ist wirklich so der Punkt, das zu treffen, ist total schwierig. Es gibt aber durchaus Restaurants, die das probieren, also auch wieder preislich ein bisschen runterzukommen. Also das 1,44 haben wir schon erwähnt. Das ist wirklich auch für das Menü jetzt mal mit oder ohne erhöhter oder erniedrigter Mehrwertsteuer ein super Deal, muss man ganz klar sagen. Und auch sonst natürlich auch der so ein gewisser Trend zur deutschen Küche. Viele, viele Eröffnungen dieses Jahr. Auch eine, die mir sehr gut in Erinnerung ist und wo ich auch gerne Leute hingeschickt habe, die bisher auch immer zufrieden waren. Es ist merkwürdiger Name für Berlin, Bundesbütchen. Ja, das Bundesbütchen. Du weißt, was das
Bundesbütchen.
Du weißt, was das Bundesbütchen ist. Ein legendärer Kiosk in Bonn, der unter Denkmalschutz wieder aufgebaut wurde. Und dass man ein Berliner Restaurant danach benennt und die Bar halt das so nachvollzieht, dieses Oval mit dieser Reklame und so weiter. So das Kioskartige in der Bar ist natürlich für mich jetzt nicht sehr naheliegend. Der Investor war darin verliebt. In die Idee ist okay, aber die Küche ist super. Es ist eine deutsche Küche, die aber sehr, sehr fein ist, ohne darüber große Worte zu machen, die sehr schmackig ist und die preislich das gerade noch so hinbekommt, wo man denkt, das ist gut. Außerdem eine gute, unterschwingliche Mittagskarte. Also, das ist so was, glaube ich, was Leute gerne mögen und was dann auch funktioniert. Und es gibt ein paar noch neue Öffnungen. Nächste Woche möchte ich mir auch wieder was angucken. Also, deutsche Küche ist so ein bisschen, die kochen wie bei Oma und so. Mal gucken, ob das funktioniert. Es ist ja so mit diesen ganzen Trends, das wird ja, dass die deutsche Küche kommt, hört man auch schon seit vielen Jahren. Aber es verdichten sich so ein bisschen die Anzeichen, weil natürlich leider auch die wenigsten wahrscheinlich eine Oma haben, die für sie kocht.
Ich würde mir ja auch mehr klassische Gasthausküche noch wünschen, ja, und zwar so wie in Südwestdeutschland, das viel beiläufiger noch zu haben ist, ja, und zwar nicht Schnitzelpommes, sondern eben Braten, Schmorgerichte, muss jetzt auch nicht immer mit Fleisch sein, kann auch gut gemachte Kartoffelpuffer sein oder schöne Bratkartoffeln oder so, aber so dieses Ambiente, ich weiß, das ist alles schwierig, auch personell, da braucht man ja auch Personal, um sowas dann auch zu zelebrieren. Da kann jetzt nicht der Service-Roboter kommen und einem da die Roulade rüberschieben. Aber das, ich finde, das fehlt auch so ein bisschen in Berlin und auch im Umland, in Brandenburg fehlt das natürlich, so eine Gasthausküche.
Klar, ich meine, das ist in Brandenburg
aus
natürlich.
Gründen, ne?
Aus Gründen, ja. Es haben natürlich wahnsinnig auch da viele zugemacht, auch traditionellere Läden zugemacht. Es ist natürlich bei Gasthöfen überall so oder Gasthäusern, das braucht eine Frequenz. Ne? Das funktioniert nur, wenn der Laden tatsächlich läuft. Und das ist natürlich so in irgendwelchen außerhalb Lagen dann so, dass man vielleicht zwei halbe Abende mal irgendwie füllen kann. Und darauf eine Kalkulation aufzubauen, ist schwierig. Und das ist halt so ein bisschen, ich finde, Läden brauchen eine Frequenz und Weinbars brauchen eine Frequenz. Wirtshauser, Stil-Wirtshaus braucht eine Frequenz und die ist oft sehr, sehr schwer zu bekommen. Und wenn man etwas hört, was alle Gastronomen in Berlin sagen, ist, dass es einfach so unvorhersehbar geworden ist. Unberechenbar. Unberechenbar ist das genau das Stichwort. Ja, unberechenbar geworden. Und das ist natürlich total schwierig, weil entweder hast du gerne eine Leere oder du wirst überrannt. Du hast nie die richtige Anzahl Personal an dem Tag sozusagen da. Oder du schmeißt wahnsinnig Geld aus dem Fenster, weil du Leute kommen lässt, wenn nichts los ist. Du kannst den Wareneinsatz schlecht planen. Also das ist dieses Unvorhersehbare in der Gastronomie, macht sie natürlich teurer und, sag mal, störungsanfälliger.
Aber wo kommt das her? Ist das auch Corona, dass das so unvorhersehbar geworden ist? Warum wollen Leute sich nicht mehr committen, sage ich, um mal ein modernes Wort zu verwenden? Also warum ist es so ein Angang zu sagen, wir gehen heute Abend mal essen, dann gehen wir auch da wirklich hin und nicht, wir reservieren in drei Läden und überlegen uns dann ad hoc, wo wir hingehen. Also wie asozial ist das eigentlich?
Es ist schon verrückt. Es ist aber natürlich auch etwas, was, da gibt es auch eine Parallele, was Kulturveranstalter in Berlin, die sind auch, bis die Abendkasse schließt, schwitzen die Blut und Wasser, weil sie nicht wissen, ob sie an dem Abend draufzahlen werden oder nicht. Also dass sich eben nicht festzulegen, nicht festzulegen, festlegen zu wollen oder zu können aus irgendwelchen Gründen und zu sagen, ich kaufe jetzt das Ticket und genauso behandle ich meine Reservierung im Restaurant auch, ja. Als ob ich ein Ticket für eine Aufführung in der Oper, im Konzert gekauft habe. Das ist schon wirklich hart und das kann Wirten Abend für Abend versauen. Und da ist er nicht nur sauer, sondern er leidet auch wirtschaftlich und das ist dann halt tatsächlich ein Problem. Und da hilft auch kein Kulturstatus für die Gastronomie, weil die Unkultur in dem Fall tatsächlich von den Gästen kommt. Ich finde auch, dass man auch lernen kann, über die Jahre, die man sich mit Gastronomie beschäftigt, auch ein guter Gast zu sein.
Was gehört dazu?
Ja, also es ist ein gewisses Verständnis für die Zusammenhänge auf jeden Fall. Nicht zu sehen, was man erwarten kann. Es gibt immer wieder Gäste, die sich die unmögliche Vorstellung haben von dem, was sie haben wollen für ihre Zeit und ihr Geld an dem Abend. Und das merkt man dann schon, wenn man an den Nebentisch guckt, merkt man, die werden in 2 Stunden entnervt hier rausgehen. Das ist also wirklich auch einfach sehr stark eine Einstellungssache, inwieweit man sich das wirklich auch gönnen möchte.
Wegen Sonderwünschen oder wegen...
Ja, weil sie das Gefühl haben, sie bekommen sowieso nicht das, was sie eigentlich, was sie verdienen und was sie hier ausgeben müssen. Ja, dass sowieso eine Diskrepanz besteht.
Also wir werden quasi über den Tisch gezogen.
Es ist so ein bisschen das Gefühl tatsächlich, dass da noch was geht, ja. Und es versuchen ja auch viele unter Androhung von schlechten Bewertungen.
Wirklich?
Natürlich. Also davon kann dir jeder Berliner Wirt die Tatsache kriege ich jetzt hier noch und das bezahle ich jetzt aber nicht und das bekomme ich noch oben drauf und ansonsten ja, das ist halt auch so ein bisschen es ist wirklich ein guter Gast sein bedeutet auch zu erkennen, was man erwarten kann, was man erwarten darf und da dann auch klar zu sein. Ja, also ich möchte auch nicht die schlechte Stimmung eines Restaurants ausbaden müssen, zum Beispiel. Ne? Das kann man erwarten, völlig klar. Man kann erwarten, das habe ich jetzt nicht geschafft heute Abend, dass der Wein von Anfang an in der richtigen Temperatur ist.
Aber jetzt hat er eine total gute Temperatur und auch geschmacklich. Ich finde, also er hat eine enorme Salzigkeit auch. Also er hat so einen wirklichen, erzeugt auch so einen Trinkzug irgendwie. Ja, also vielleicht ist auch einfach unser angeregtes Gespräch. Und er hat sich natürlich jetzt mit der Temperatur nochmal aromatisch auch nochmal richtig geöffnet. Also toll. Richtig gut.
Sehr schön.
Ja.
Bin ich froh.
Ja.
Ja, also mehr, also auch Weinkalkulation, wo wir gerade bei Wein sprechen. Ja. Ich meine, gehst du irgendwo wirklich hin, weil du denkst, boah, die haben einen tollen Weinkeller. Ja, eben. Und warum nicht? Ich meine,
weil die Preise absurd sind, teilweise, also größtenteils.
Entweder es gibt keine vernünftigen Weinkarten, also wo du durchguckst und denkst, das interessiert mich.
Oder es ist überall das Gleiche auch. Sehr viel.
Das liegt natürlich daran, dass natürlich viele Läden tatsächlich auch in der Mangelung von Fachpersonal sich das von Fachhändlern Weinkarten bauen lassen. Die sind dann natürlich ähnlich, aber was wirklich total abtörend ist es natürlich die Kalkulation. Also wenn du dich ein bisschen mit, und das ist so ein bisschen so ein Hobby von mir, Weinkarten zu lesen und Weine auch zu wissen, was die Weine kosten, und dann denke ich, was soll das? Ja, die Tatsache, dass das noch gar nicht lange eingekellert ist, sondern einfach eingekauft und hier ausgeschenkt wird, das kann nicht diese unglaublichen Aufschläge.
Für Jahrgänge jetzt, meinst du, ne?
Ja, also wirklich, das ist einfach, denn ich meine, es gibt ja auch immer weniger Gastronomie, die tatsächlich den Job macht, auch Weine zu reifen, ja, wo man sagt, okay, gut, ja, jedes Jahr, wo das bei euch rumliegt, natürlich müsst ihr da was drauf.
Inzwischen machen es ja die Winzer.
Richtig, weil es sonst keiner macht. Der Handel macht's nicht, nee. Die Gastronomie macht's nicht. Die kauft von ihren Weinhändlern oft flaschenweise Nachschub, also total auf Sicht. Also da wird nichts groß in den Keller gelegt. Und es ist jetzt letztlich bei den Winzern angekommen, die dann sowas wie Late Release oder solche Sachen dann mit Aufklebern dann massieren. Das ist natürlich, ich finde es gut. Das ist für mich auch Weinkultur, wenn Winzer sich auch darum kümmern. Denn ich meine, oft genug probiert man mit Winzern und sie sagen, diese Weine haben eine Zukunft von und so weiter. Erstmal viel zu jung und die haben eine Zukunft von und sagen, ja, kann man das irgendwie mal probieren? Gibt's das? Nö, also bei uns nicht mehr.
Ja. Und, schöne Behauptung, aber so ja, bisschen, keine also Evidenz.
Wir müssen es ja noch machen. Es ändert natürlich das Wirtschaftsmodell völlig, weil du brauchst viel mehr Lagerfläche. Das kostet unglaublich Geld. Also das ist nochmal ein extra Thema. Aber Leute, die das zeigen wollen, dass da auch diese Kultur da ist und sie dann auch zur Verfügung stellen, den der Gastro oder dir und mir, das ist schon ein Punkt. Ansonsten finde ich eben wirklich vieles absurd überteuert und auch so blöde verkauft. Also ich meine, für den Service ist es eigentlich super und für den Personaleinsatz, wenn die Leute eine Flasche kaufen, ja. Aber Flaschenkarten werden meist schlecht aufbereitet. Sie sind beschissen kalkuliert und
werden auch nur auf Nachfrage mal gezeigt. Ne?
Genau. Es ist sowieso mit anstößig, sich das Ding irgendwie bringen zu lassen, weil es ist sowieso nicht aktuell. Dabei ist es das eigentlich, wäre eigentlich das, das gut kalkulierte Flaschen und dann immer ein paar auf einer Seite rausgesucht. Ja, das ist gerade eine schöne Reife. Eine DIN A4-Seite. Wer die Flasche kauft, kriegt noch eine Flasche Wasser dazu. Genau. Ja, und gut kalkuliert. So, aber das ist meine kostenlose Gastroberatung, die ich auch schon seit vielen Jahren versuche in die Welt zu bringen. Ich finde, der Spaß, es muss einfach Spaß machen.
Total. Und ich finde, das wäre vielleicht auch nochmal eine Überlegung, wie kann man ausgehen, auch wieder populärer machen, Anlässe schaffen. Also vielleicht sich auch selber das schaffen, ja. Also wenn es die Gastronomie nicht schafft, selber zu sagen, wir gehen jetzt gemeinsam los. Ne, wir setzen uns mal einfach da in dieses Restaurant rein. Ich kenne auch Leute, die haben so einen Foodie Club, die gehen einmal im Monat zum Chinesen. Die probieren alle Chinesen in Berlin durch. Da hat man auch ordentlich was zu probieren. Ich glaube auch nicht alle, aber die suchen sich halt, also die kuratieren das so ein bisschen untereinander. Ja. Aber es hat auch diese Freunde-Wiedersehen-Regelmäßigkeit. So einmal im Monat so ein Stammtisch mit Essen. So, ja. Ne? Ist vielleicht jetzt nicht super originell, aber oder auch, dass man gemeinsam auf den Markt geht, wo man auch essen kann und auch Wein trinken kann, gibt es ja auch immer mehr Angebote. Ja. Ne? Also Anlässe schaffen und auch mal wieder aus seiner Komfortzone und vom Sofa wieder hochzukommen, ne? In allen Altersgruppen.
Finde ich wunderbar. Sind wir schon mit den guten Vorsätzen?
Ja, so langsam nähern wir uns denen schon. Ich wollte noch mal kurz 2025 abschließen, ja. Dass wir noch mal sagen, was hat dich so gastronomisch in diesem Jahr richtig abgeholt? Was war die tollste Neueröffnung, die du so gesehen hast?
Schwierig. Also das Bundesbütchen habe ich schon erwähnt. Ich finde, das ist gut. Also sowas ist einfach super. Das ist genau, da hat ein Koch genau seine Mitte gefunden und das spricht Leute an. Das ist prima. Ich habe mich gefreut über die Eröffnung der Weinbar Pluto, die mit zu dem ganzen Universum Otto, Trio und so weiter gehören. Das war ein Ort, der von vornherein gleich brummte. Das ist natürlich toll. Eine leere Weinbar ist gar nicht schön. Nee. Also da war gleich die Betriebstemperatur mit dazu. Man kriegt da auch schöne Kleinigkeiten zu essen. Sowas mag ich gerne. Sowas kann man häufiger machen. Es gibt Weinbars, werden ja immer noch ohne Ende gegründet. Stimmt.
Schaumweinbar sogar.
Ja, aber es fehlt natürlich vielen dann tatsächlich so ein bisschen der Zug und tatsächlich auch dann dieser Ort zu sein, wo es ein bisschen vibriert. Das ist schon wichtig. Ich bin sehr gespannt, wie es nächstes Jahr weitergehen wird. Wir haben ja einige Schließungen in Berlin dieses Jahr. Es wird nächstes Jahr wieder welche geben. Es wird noch nicht zu Ende sein.
Was war die traurigste Schließung für dich?
Ich versuche über Gastroschließungen nicht so traurig zu sein.
Kommt wieder was Neues.
Ja, es ist so ein bisschen wie wir auch gesagt haben, hier bei der letzten Flasche, man muss dann auch, dann war es das und vielleicht war es ja auch gut in der Zeit. Ja.
Also ich muss sagen, was ich traurig fand, war Rogatzky, Feinkost in Berlin-Charlottenburg nach 97 Jahren, endete diese Ära dieses Delikatessengeschäfts natürlich irgendwie tragisch. Der Geschäftsführerinhaber Dietmar Rogatzky bei einem Feuer in seiner Villa ums Leben gekommen, dann war der Laden irgendwie 3 Monate zu, dann im Juli insolvent. Jetzt dieser Tage wird das Inventar verkauft. Ich habe da gestern mal reingeklickt, mir das angeguckt, ist ja furchtbar. Also von der Bankettschale bis zum Plastikhummer wird das zerfleddert alles. Und ich habe gedacht, war es wirklich nicht möglich, jemanden zu finden, der das Das war eine Institution in West-Berlin. Also du bist West-Berliner, du kannst vielleicht auch nochmal sagen, was es für ein Laden war. Ich kenne es nur, ich bin ja eingeheirateter Berliner und meine Schwiegereltern haben da immer die Fischplatte für Heiligabend natürlich besorgt, bei Rogatzki. Ne? Räucherfischbude. Also Bude ist übertrieben, ist ein richtiger großer Laden, in dem man auch an Städtischen Kartoffelsalat mit Haxe und sowas essen
genau,
konnte.
Genau, Rösti mit Lachs,
alles. Remoulade.
Natürlich. Ne?
Also natürlich irgendwo stehen geblieben. Aber in einem Ambiente, was absolut auch Berlin war für mich. Und aber also warum hat das keiner weitergeführt? Oder ist das einfach schon, war das schon ewig?
Also ich glaube, das hat als Betrieb schon lange nicht mehr funktioniert. Aber was mich daran schmerzt, ist tatsächlich der Aspekt, das hatte in guten Tagen so ein bisschen was von Volksküche. Also es gab ja verschiedene Stände da drin, es war wie so eine kleine Markthalle letztlich. Und es gab auch wirklich ein sehr günstiges Angebot zum Teil. Und da war dann halt auch eine Mischung von Leuten da, die tagsüber, die hatten auch kein Problem, da ein Fläschchen Wein zu trinken. Es gab sehr gute, die Weinflaschenpreise, ich habe sie neulich nochmal irgendwo in einem Zettel gefunden, ja, phänomenal. Man konnte da also sehr volkstümliche Kalkulation. Dieses Zugängliche, ja, das ist etwas, was ich total vermisse und natürlich, wir haben hier in Berlin einige Food Halls aufgemacht, ja, die aber nicht diese Nähe, die aber alle nicht diese Nähe schaffen und einige sind sogar total leer und dort denkt man, das funktioniert gar nicht. Andere muss man mal so ein bisschen gucken, eine nächste kommt noch. Also dieser Boom von irgendwelchen großen Strukturen, wo dann einzelne Stände drin sind, die so ein bisschen so eine Zugänglichkeit, ja, die davon leben, dass es barrierefrei ist. Und das hatte dieser Laden total.
Der war ja auch mitten in der Fußgängerzone.
Genau, mitten in der Wilmersdorfer Straße. Und das ist ein Punkt,
barrierefrei,
wo ich glaube, das ist, also dem trauere ich nach, der Idee von dieser, ich nenne es jetzt mal einfach Volksküche oder Kantine oder wie auch immer, also so einer Zugänglichkeit, wo man reinmarschiert, alle stehen, also da gab es ja überhaupt nichts zum, also so komische Dinger, wo man so halb den Hintern drauf klemmen konnte, aber alle stehen, alle kommen rein und es ist,
Jacke noch an,
es ist eine gute Stimmung und das ist etwas, glaube ich, das könnten wir gebrauchen.
Das ist eben nicht KDW sechste Etage.
KDW sechste Etage, muss ich dazu irgendetwas sagen?
Nein.
Gut, danke. Also ich bin ja auch mit der sechsten Etage aufgewachsen und natürlich war die mal ein Fenster irgendwo hin.
So ein bisschen wie die Grüne Woche.
Die Grüne Woche. Da brauchen wir eine Extrasendung, ja?
Ja, die wird ja im nächsten Jahr 100.
100, genau. Wir haben eine Jubiläumsfolge. Es werden es gibt viele Dinge, die es vorher noch nie gab, angeblich. Wir können es ja verabreden, Clemens.
Auf jeden Fall. Also, ja. Das war jetzt jedenfalls schon mal die 50. Jubiläumsfolge. So fast schon. Ich wollte dich ganz am Schluss, wir sind ungefähr, ja, 2,5 Wochen vor Weihnachten jetzt. Also, wollte ich dich natürlich fragen, kulinarisch, was passiert bei euch zu Weihnachten?
Ehrliche Antwort, ich weiß es nicht.
Normalerweise.
Normalerweise. Also die Zeiten, wo ich dachte, eine Gans ist deswegen ganz schön, weil ich mich, und ich muss die ja bewachen, ja, lange zurückziehen kann mit so einer Flasche Wein in die Küche, ist vorbei. Das Ergebnis hat dann nicht so wahnsinnig überzeugt. Die letzten Jahre war es eigentlich zu Heiligabend eher so, dass man vorher Kochbücher geplündert hat und so Paten gegeben hat, wer sich um welches Rezept kümmert und was einkauft und man dann halt einfach drauf loskocht. Es führt meist dazu, dass man viel zu spät irgendwas zu essen bekommt. Aber ist schön. Mein Highlight ist natürlich, erster Weihnachtsfeiertag kocht meine Mutter. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Was kocht die? Immer das Gleiche? Oder?
Wird nicht verraten.
Wird nicht verraten. Okay, was Berlinisches?
Nein, das würde ich nicht sagen, aber alles, was meine Mutter kocht, ist wunderbar. Und deswegen freue ich mich da drauf. Heiligabend kann ich dir leider noch nicht mehr dazu sagen. Was machst du Heiligabend?
Ich mache gar nichts. Ich bin bei den Schwiegereltern eingeladen. Also die letzten Jahre war es immer so, dass die Schwiegereltern bei mir eingeladen waren und ich aufgekocht habe. Dieses Jahr haben die eine Gegeneinladung gemacht und nicht nur uns, sondern auch noch mein Schwager, Schwägerin und deren Kinder eingeladen. Also sind alle Kinder, alle Enkel, alle Anverheirateten unter einem Baum. Ich weiß noch nicht, wie das wird. Das ist wahrscheinlich sehr trubelig, sehr laut und so. Aber ich mache gerne was, ich trage gerne was bei zum Abend, zum Essen.
Hast du schon Aufträge bekommen?
Ich habe noch keinen Auftrag, aber ich kriege bestimmt noch einen. Genau, ersten Weihnachtstag machen wir mal Was mit Trüffeln? Mit frischen Trüffeln. Der Ralf Boos war ja im Sommer bei mir im Programm und der hat natürlich auch Wintertrüffel. Und da wollte ich mal was bestellen und am zweiten Feiertag gehen wir essen.
Sehr schön. Und überhaupt, ich meine, von deinen 50 Folgen, da hingen doch sicherlich auch jede Menge Produkte, Rezepte. Du kochst ja sehr gerne. Ja. Wahnsinnig toll aus, wenn du irgendwas postest. Bin ich immer ganz neidisch, denke, Mensch, Clemens hat sich Zeit genommen, was Schönes gekocht. Sind denn da auch noch Rezepte oder so Produkte übrig geblieben, die dich jetzt noch weiter begleiten?
Nee, aber ich bin ja regelmäßig beim Südwestrundfunk mit Kochbuchempfehlungen unterwegs. Und da habe ich natürlich mindestens schon mal jeden Monat ein Kochbuch, was ich ausprobiere und dann natürlich noch welche, die ich erwäge auszuprobieren und dann verwerfe. Also es gibt natürlich im Jahr sehr viel Input auch an neuen Rezepten. Also ich wiederhole mich eigentlich selten, aber ich habe schon auch so ein paar Signature-Sachen, die ich immer gerne wieder koche.
Aber jetzt ist ja genau der richtige Moment, weil du sagst kurz vor Weihnachten, Kochbuch, dein Kochbuch des Jahres.
Oh, mein Kochbuch des Jahres. Muss ich übrigens nächste Woche auch noch drei sogar empfehlen. Ja. Mein Kochbuch des Jahres. Oh, lass mich mal überlegen. Von denen, die ich vorgestellt habe, war es, glaube ich, Alles in die Mitte.
Ja.
Türkische, griechische Metze. Mhm. So eine Sharing-Kultur einfach zu pflegen. Da habe ich im Sommer sehr viel draus gemacht und bei uns auf der Terrasse so einfach so hingestellt und das ist immer super gut angekommen. Der Aufwand hält sich im Rahmen und es war super schmackig. Also tolles Buch, kann ich sehr empfehlen. Alles in die Mitte heißt das Buch.
Alles in die Mitte.
Genau.
Ja, ist gut. Ich habe von Alles in die Mitte auch noch nicht, gibt ja immer so Leute, die über Sharing-Konzepte
lästern. Haben wir jetzt gar nicht.
Ja, ich gehöre nicht dazu. Ich finde Alles in die Mitte nach wie vor gut.
Ja, finde ich auch.
Ich habe miterleben können, wie es meinem Sohn, als er noch kleiner war, sehr schwer gefallen ist. Aber man kann da, glaube ich, auch reinwachsen. Und ich finde, mehr Dinge probieren zu können, macht einfach mehr Spaß. Mir zumindest.
Ja, so lassen wir es einfach mal stehen. Vielen Dank, lieber Ulrich. Es war wunderbar, mit dir diese Jubiläumsfolge aufzunehmen. Zeit ist verdampft quasi.
Ich habe keine Ahnung.
Ja, 1:20 haben wir jetzt mal einfach so aufgenommen.
Unglaublich.
Ne? Und haben zusammen deine letzte Flasche verkostet. Zeigst du die nochmal?
Ja,
genau.
Leer ist sie noch nicht.
Leer ist sie noch nicht. Vom Weingut am Stein.
Ja, die winzalte Reben. Scheurebe 2018.
Genau, die sich immer, je wärmer sie geworden ist, die Trinkgeschwindigkeit immer weiter zugenommen hat. Vielen Dank dafür. Ja, und herzlichen Dank natürlich auch an euch da draußen für eure Treue zu diesem Podcast. Ohne euch wäre das gar nicht möglich, 50 Folgen zu produzieren. Jetzt wünsche ich euch erstmal allen frohe und vor allem genussreiche Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Und wie immer gilt, ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen, sehr gerne. Auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Und ganz wichtig, abonniert den Podcast. Das war's für heute. Ich verabschiede mich jetzt in eine kurze Weihnachtspause. Im Januar hören wir es aber schon wieder. Bis dahin, bleibt gesund und genießt.